SWR 2 Lesenswert Magazin.
Die einzige Geschichte heißt der neue Roman von Julian Barnes. Und genau davon erzählt er auch, von der einzigen, also der einzig lebensbestimmenden Liebesgeschichte im Leben von Paul. Paul ist 19, als er die 48-jährige Susan im Tennisclub kennenlernt. Der Ort, ein Städtchen südlich von London, die Zeit, die 60er Jahre. Per Los werden Paul und Susan zum gemischten Doppel eingeteilt. Und per Los, das heißt natürlich immer Achtung, Schicksal. Meine Kollegin Anja Brockert hat die einzige Geschichte von Julian Barnes gelesen und ist jetzt bei mir im Studio. Guten Tag, Frau Brockert.
Hallo, Frau Borchert.
Ja, eine Liebesgeschichte, die in ihrer ganzen jugendlichen und nonkonformistischen Frische im ersten Teil des Romans erzählt wird. Was erfahren wir denn da über diese Liebe zwischen Paul und Susan?
Tja, was denkt man sich bei dieser Konstellation? Man denkt natürlich Toyboy, schreibt Julian Barnes auch selber, also ein Spielzeug für die ältere Dame. Oder man denkt, sie führt ihn jetzt natürlich in die Liebe ein, aber so ist es überhaupt nicht. Die beiden sind sexuell beide unerfahren, relativ, was etwas verwundert, weil Susan schon zwei Töchter hat und verheiratet ist. Trotzdem ist es so, die beiden verlieben sich tatsächlich ineinander und verhakeln sich sozusagen emotional auch miteinander, wobei interessant ist, dass sie sich seelisch im Grunde im gleichen Entwicklungsstadium befinden. Beide genießen irgendwie die Leichtigkeit des Lebens. Das kommt natürlich in der Gesellschaft der 60er Jahre überhaupt nicht gut an. Die beiden fliegen aus dem Tennisclub. Interessant ist, dass Susans Mann Gordon die Sache zu tolerieren scheint, zumindest zunächst. Paul darf in seinem Haus ein- und ausgehen, darf sogar Freunde mitbringen und Gordon sagt dann nur zu Susan, wie viele Gigolos kommen denn an diesem Wochenende. Sieht erstmal alles easy peasy aus, aber so einfach ist die Sache natürlich nicht.
Das klingt trotzdem, auch wenn Sie schon darauf hinweisen, dass da noch Probleme anstehen, es klingt erstmal nach einer relativ leichten, fröhlichen Liebesgeschichte auch zwischen diesen beiden, auch wenn sie vom Alter her so unterschiedlich sind. Doch der Roman ist in drei Teile gegliedert und da ahnt man schon, es könnte auch eine Tragödie sein. Und man merkt es dann auch tatsächlich im zweiten Teil des Romans. Da ziehen Paul und Susan nach London. Paul studiert Jura, sie renovieren sich ein kleines Häuschen. Alles könnte gut sein, aber ist dann doch nicht.
Nee, weil man muss schon sagen, sie sind eigentlich abgehauen. Also sie sind abgehauen vor dem Muff dieses Village, vor dem Druck natürlich auch der Gesellschaft und auch weg von Gordon. Das muss man schon sehen, weil Gordon ist natürlich ein unangenehmer Ehemann. Er hält seine Frau für frigide. Er trinkt, wie sich dann später herausstellt, und er zwingt Susan selber dazu, Alkohol zu trinken, wenn er betrunken ist. Also er zwingt sie richtig körperlich dazu und flößt ihr den Sherry ein. Sie hat oft blaue Flecken am Arm. Und Paul bekommt das sozusagen immer nur so in Andeutungen mit und sieht es und erfährt zum ersten Mal, was häusliche Gewalt eigentlich bedeutet. Das Zweite ist, das wird schon relativ früh am Anfang des Romans erzählt, dass es sich bei der Generation von Susan und Gordon tatsächlich um eine abgehalfterte, so ist der Ausdruck, eine abgehalfterte Generation handelt, die nämlich den Krieg mitgemacht hat, auch vom Krieg traumatisiert ist. Auch das zieht natürlich einfach eine Lebensspur, eine Seelenspur. Und so kommt es, dass Susan aufgrund der Verkettung von verschiedenen äußeren und inneren Umständen tatsächlich alkoholsüchtig wird, schwer alkoholsüchtig wird, bis hin zu einer richtigen massiven Verwirrung. Julian Barnes erzählt das alles aus der Perspektive des Co-Abhängigen sozusagen, nämlich Paul, der versucht, Susan von der Flasche wegzubringen. Und dieses ganze Auf und Ab, diese Ohnmacht, diese Hilflosigkeit, diese Lügen, auch das nach außen Decken, der Zorn, die Angst, die Trauer, all diese Emotionen führt uns Julian Barnes dann fast quälend, aber doch irgendwie auch packend vor Augen. Und für mich kulminiert das Ganze dann eigentlich in dieser Beschreibung, weil die körperliche Ebene ja auch so eine große Rolle gespielt hat in dieser Liebe, in dem Satz, der zweimal kommt: Es gibt guten Sex, es gibt schlechten Sex, es gibt gar keinen Sex. Aber am schlimmsten und am traurigsten ist trauriger Sex, der irgendwie wieder aufmuntern soll, obwohl man schon weiß, dass es nicht geht. Und irgendwann verlässt Paul Susan.
In den ersten beiden Teilen dieses Romans erzählt Paul die Geschichte aus der Ich-Perspektive. Im dritten Teil wechselt er dann plötzlich in die personale Perspektive, also in die R-Perspektive, also eine Perspektive, die weniger unmittelbar wirkt eigentlich. Er thematisiert diesen Wechsel, diesen stilistischen Wechsel auch. Hat er Ihnen auch so eingeleuchtet?
Hat mir sehr eingeleuchtet, muss ich sagen. Denn nachdem Paul Susan verlassen hat, weil es nicht mehr ging mit der ganzen Betreuung und es ging einfach nicht mehr, bleibt sozusagen dieser lebendige, dieser leidenschaftliche, dieser erlebende, dieser nahe Teil dieser Persönlichkeit oder dieser Persönlichkeit der Figur, muss man ja sagen, der bleibt dann abgekapselt. Also der ist für immer verschlossen. Ab jetzt beschreibt dann dieser Personale, dieser ältere Erzähler aus der Rückschau sein Leben. Es bleibt immer eine kleine Distanz zu den Menschen und zur Welt nach diesen Ereignissen. Und das spiegelt eben auch diese distanzierte Erzählperspektive. Also Paul lernt immer wieder nochmal Frauen kennen, verliebt sich sogar noch einmal, wird aber zurückgewiesen. Und ab dann bleibt er sozusagen im freundlichen Umgang mit den Menschen und erlebt im Grunde ein Leben, das größere Emotionen und größeren Schmerz vor allen Dingen einfach vermeidet, das aber niemandem auch was vormacht. Also er ist da so ganz klar. Also für mich ist dieser Perspektivwechsel sehr stimmig.
Ja, er sagt doch einmal an einer Stelle, ich weiß nicht, ob ich es wortwörtlich richtig zitiere, aber er sagt so etwas wie, es ist auch manchmal besser, wenn man nicht mehr so viel empfindet, mit fortschreitendem Alter sozusagen. Paul erinnert sich. Dieses Buch ist ein Erinnerungsbuch im Grunde. Und er betont auch immer wieder, dass er diese Geschichte so erzählt, wie er sich daran erinnert. Also er hat, als er jung war, kein Tagebuch geführt, also keine Aufzeichnungen gemacht, auf die er jetzt nochmal zurückgreifen könnte. Er kann sich nur auf seine eigenen Erinnerungen stützen. Und Erinnerungen sind ja, wie wir wissen, auch immer so ein bisschen Wandlungen unterworfen. Inwieweit trauen Sie seinen Erinnerungen oder hatten Sie auch manchmal Zweifel daran?
Nee, überhaupt nicht. Ich hatte überhaupt keine Zweifel an seinen Erinnerungen, denn jeder baut sich seine eigene Geschichte, so ist es nun mal. Ja? Und es ist immer interessant, was einem im Gedächtnis bleibt im Rückblick auf eine Beziehung. Also welche Szenen, welche Bilder, welche Gerüche, welche Kleidung, welcher Körperteil eines Menschen bleibt einem in Erinnerung später. Dieses sind Pauls Erinnerungen, sie ergeben das Bild einer großen Liebe, die zerfällt und sich auflöst. Vermutlich sehe diese Erzählung aus Susans Erinnerungen heraus komplett anders aus, so ist es. Aber es ist Pauls Geschichte und wir folgen seinen Erinnerungen und diesem Ausloten seiner Seelenwinkel und Emotionen.
Paul erzählt, was er mit Susan zusammen unternommen hat damals, aber er reflektiert auch viel über die Liebe, über die Energie der Jugend damals, auch über den Charakter seiner Generation oder auch den Charakter der Generation von Susan. Sie hatten schon gesagt, Susan nennt ihre eigene Generation, die den Krieg miterlebt hat, den Zweiten Weltkrieg, eine abgehalfterte Generation. Da hat der Roman, finde ich, fast schon essayistische Anteile. Also diese Nachdenklichkeit, also der Ernst, so gemischt mit auch englischem Humor, das fand ich ziemlich gelungen. Hat die Stilistik Ihnen auch gefallen?
Ja, das stimmt. Es ist auch oft so eine leise Ironie eben drin. Ein frischer Ton insgesamt, einfühlsam, melancholisch an manchen Stellen. Ich finde, dass er essayistischen Passagen sehr elegant einflicht in die Erzählung. Und was ich besonders mag, ist dieser Sinn für Details und wie er sie platziert. Also wie er sie sehr sparsam, aber doch sehr nachhaltig platziert. Also zum Beispiel diese sehr, sehr zarten Ohrmuscheln von Susan, die Paul ganz zärtlich liebt. Oder die grünen Paspeln an Susans Tennisdress. Oder die Schüssel mit Frühlingszwiebeln, die immer vor Gordon steht. Also vor diesem sowieso schon ekligen Mann. Und man hört förmlich, wie er da immer knackend reinbeißt und dann hinterher nach Zwiebeln stinkt. Also das macht er alles ganz wunderbar. Und es bleibt in uns haften. Jetzt muss man sagen, dieses Thema die große Liebe und das Thema Alkoholismus sind ja in der Literatur nun wahrlich nicht neu, aber man liest es doch ganz gerne bei Barnes, weil er eben so eigene Lebensfragen anstößt, zum Beispiel nach dem eigenen Umgang mit der Sterblichkeit auch.
Es gab allerdings ein Element, das fand ich doch auch so ein bisschen pathetisch, muss ich sagen. Also Paul sagt ja im Grunde, Menschen erleben vieles in ihrem Leben, auch vieles an Liebe. Aber am Ende gibt es da nur eine einzige Geschichte, also die einzige Geschichte, wie der Roman auch heißt. Die einzig wirklich entscheidende Liebesgeschichte im Leben. Also für Paul fand ich das jetzt auch irgendwie einleuchtend. Er war 10 bis 12 Jahre lang mit Susan zusammen und hat sich auch anschließend noch um sie gekümmert, als es ihr schon sehr, sehr viel schlechter ging. Da leuchtete mir die Zuspitzung auf eine einzige wichtige Liebesbeziehung im Leben ein. Aber eigentlich finde ich diese Zuspitzung nicht ganz realitätsnah, muss ich sagen, und auch ein bisschen pathetisch.
Naja, also man muss sagen, dieser Titel Die einzige Geschichte ist ja auf dem Cover schon durchgestrichen. Das heißt, der Titel Die einzige Geschichte steht da zweimal, einmal durchgestrichen, einmal nicht durchgestrichen. Das heißt, er spielt ja im Grunde damit. Es ist witzig und das schränkt die These ja auch schon wieder ein bisschen ein. Ansonsten glaube ich, dass es sich schon darüber nachzudenken lohnt, dass es Prägungen durch eine Liebe gibt, an die dann nichts mehr herankommt. Das kann und muss jeder für sich so bilanzieren und dazu regt Barnes an. Und er stellt solche Fragen, wie auch diese Frage ganz zu Anfang, ist es besser, mehr zu lieben und dafür auch mehr zu leiden oder lieber weniger lieben und weniger leiden, sich einrichten in einem, sagen wir mal, lauwarmen, emotional schmerzfreien Leben? Diese Fragen kann man sich stellen. Barnes beantwortet sie nicht, er erzählt eben nur eine einzige Geschichte.
Julian Barnes letzte Romane, die waren häufig aus der Perspektive eben älterer Männer geschrieben. Das passt eben auch zu Barnes eigenem Lebensalter, 46 geboren. Das waren Männer, die auf ihr Leben zurückschauten. Sein Booker-Preis gekrönter Roman Vom Ende einer Geschichte zum Beispiel, aber auch sein Schostakowitsch-Roman Vom Lernen der Zeit. Kann man sagen, Julian Barnes, der arbeitet an seinem Alterswerk?
Ja, sieht ein bisschen so aus, ne? Aber ich weiß nicht, ob Schriftsteller wirklich denken, jetzt mache ich mich mal ans Alterswerk. Also ich glaube sie eher nicht. Aber nein, im Ernst, man hat diesen leisen Eindruck, dass hier jemand ein bisschen Bilanz zieht, das ist schon so, und sich auch mit der Sterblichkeit und dem Alter befasst, beziehungsweise auch mit der Erinnerung und den Gefühlen an die Jugend, auch an diese unbedarfte Arroganz der Jugend. Es gibt eine Szene, an die sich der alte Paul erinnert und die mir sehr im Gedächtnis geblieben ist. Er bewegt sich irgendwie auf der Straße rücksichtslos und ein älterer, sehr alter Mann im Auto hält an und schimpft darüber. Und dann geht Paul total lässig an dieses Autofenster und sagt, Sie werden vor mir sterben. Und in dieser Szene sammelt sich natürlich einiges an dieser jugendlichen Überheblichkeit. Wobei der alte Paul, und das macht ihn eben wieder dann auch sehr sympathisch, sagt eigentlich, er ist gar nicht neidisch auf die Jugend. Er möchte sie eigentlich beschützen vor dem, was alles noch kommt, vor allen Dingen, wenn er junge Paare sieht.
Anja Brockert, vielen Dank. Wir sprachen über Julian Barnes, Die einzige Geschichte, aus dem Englischen übersetzt von Gertraude Krüger. Der Roman ist erschienen, wie auch alle anderen Romane von Julian Barnes, bei Kiepenheuer und Witsch. Und wer lieber hört als liest, der Roman erscheint in 10 Tagen auch als Hörbuch im Argon Hörbuchverlag.